gefreut, von Anna zu hören, dass er so herzlich aufgenommen wurde. Vielleicht bist du ja heute auch zum ersten Mal da und ich will dir sagen, sei wirklich herzlich willkommen. Ich will, dass wir mal für alle, die neu sind und für Anna ein ganz herzliches Willkommen deutlich machen. Klatscht doch einfach mal zum Signal. Schön, dass ihr da seid. Also heute starten wir mit dem zweiten Abendgottesdienst und ich bin zwar schon, wer weiß wie lang Pastor, aber ich bin trotzdem wieder ganz neu aufgeregt. Ich muss euch erstmal die Story erzählen. Ich war auch einmal jung und es war ungefähr, als ich 25 Jahre alt war, da hatten mich junge Leute, Christen, eingeladen in einer Nachbarstadt. Ich sollte den Jugendabend gestalten, sollte so aus meinem Leben erzählen. Das waren Jugendliche aus Bischofswerda. Ihr kennt den Ort nicht. War 40 Kilometer weit weg von meinem Dorf. Normalerweise bin ich zu solchen Sachen immer mit meinem Rennvelo gefahren. Ich war begeisterter Rennvelofahrer. Aber ich war noch etwas schlecht vorbereitet und dachte mir, ich nehme den Zug und da kann ich mich unterwegs noch etwas vorbereiten. Also ich bin mit dem Zug gefahren, es war die Zeit, als man während der Fahrt in der Bahn noch die Türen öffnen konnte, könnt ihr euch gar nicht mehr vorstellen. Es war also ist schon sehr, sehr lange her. Und ich habe also das Ticket gelöst, bin in den Zug gestiegen, habe mich hingesetzt, habe angefangen mir Gedanken zu machen, was erzähle ich den jungen Leuten in Bischofswerda. Und da kommt der Kontrolleur, kontrolliert mein Ticket und sagt, guckt aufs Ticket und sagt, Sie wollen nach Bischofswerda? Ich sage ja. Aber wissen Sie was, dann sitzen Sie im falschen Zug. Sie hätten einen Zug früher fahren müssen. Der Zug hält nicht in Bischofswerda, der hält nur in Dresden. Also Sie müssen bis Dresden durchfahren, also weiterfahren. Ich bekam richtig Panik, weil ich dachte mir, meine Güte, da komme ich ja viel zu spät. Da warten 40 junge Leute auf mich in Bischofswerda und ich komme nicht. Es gab ja noch kein Natel oder so, dass ich schnell mal noch hätte anrufen können. Ich war hoffnungslos zu spät. Keine Chance mehr. Das hat der Schaffner mitgekriegt so. Und da hat er zu mir gesagt, junger Mann, ich gebe Ihnen jetzt mal noch einen Tipp. Der hält zwar nicht in Bischofswerda, aber vor Bischofswerda werden gerade die Gleise neu verlegt und dann fährt der Zug relativ langsam. Sie merken das schon, wenn Sie die Lichter von Bischofswerda von der Stadt sehen, von der Stadt, dann merken Sie, dass der Zug langsamer wird. Und der wird dann immer langsamer und hat kurz vorm Bahnhof fast Schrittgeschwindigkeit. Und dann gehen Sie einfach zur Tür, öffnen Sie die, rechte Hand, rechter Griff, Sie springen raus, laufen noch ein paar Meter mit und dann, das merkt niemand. Aber sagen Sie nicht, dass ich Ihnen das erklärt habe. Ich dachte, der hat ja schon auch noch Humor, gell? Aber das war halt im Osten so unkompliziert. Ich dachte, gut, hey, ich habe das zwar noch nie gemacht, aber was bleibt mir anderes übrig? Und es war tatsächlich so, die Lichter von Bischofswerda waren zu sehen. Und er wurde tatsächlich langsamer, dann sah ich schon die Lichter vom Bahnhof und da war Schrittgeschwindigkeit, ich die Tür aufgerissen, rechte Hand, rechter Griff, ich springe raus, laufe noch einige Meter mit, plötzlich packen mich von hinten zwei ganz kräftige Arme, ziehen mich zurück in den Waggon und da sagt der Mann, na das hättest du wohl nicht gedacht, dass du den Zug nach Dresden noch erwischt. Liebe Freunde, das ist völlig unglaublich, diese Story. Jesus hat auch eine Geschichte erzählt, die ist genauso völlig unglaublich. Seid ihr parat für die Geschichte, die Jesus erzählt hat? Er erzählt von einem König, es ist Matthäus 22, erzählt er diese Geschichte. Wenn ihr mitlesen wollt, habt ihr gar keine Chance, es ist zu dunkel. Deswegen, ich lese es euch vor. Matthäus 22, Jesus erzählt eine Geschichte von einem König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtet. Er hatte seine Diener ausgesandt, um die geladenen Gäste zum Fest zu bitten, aber sie wollten nicht kommen. Darum schickte er noch einmal zu ihnen und ließ ihnen sagen, alle Vorbereitungen zum Fest sind getroffen, die Ochsen und Mastkälber sind geschlachtet, alles steht bereit, kommt zur Hochzeitsfeier. Sie aber kümmerten sich nicht darum, sondern gingen ihren Geschäften nach. Einer ging auf seine Felder, ein anderer in seinen Laden. Manche nahmen sogar die Diener des Königs fest, trieben ihren Spott mit ihnen und töteten sie. Ich finde, diese Geschichte ist völlig unglaublich. Weil ihr müsst euch vorstellen, ein König lädt ein zu einem Fest und keiner von denen, die eingeladen werden, will kommen. Ich könnte das verstehen, wenn du von der Polizei vorgeladen wirst, da geht mir ja nicht so gern, aber meine Güte, wenn der König einlädt, du siehst schon, der Mastochse ist schon auf dem Grill, da läuft einem das Wasser im Mund zusammen, es gibt feines Essen, lässige Musik, so cool, da geht doch jeder hin. Unglaublich. Es ist auch unglaublich, mit was für einer Beharrlichkeit und Geduld dieser König noch einmal einlädt und sagt, kommt, es ist alles bereit. Unglaublich ist in der Geschichte auch, wie frech und bösartig die Leute auf diese wirklich höfliche Einladung reagieren. Ja, dass sie sich sogar lustig machen über diese Diener, diese Boten, dass sie sogar festnehmen, manche sogar umbringen, es ist ja unerhört. Unglaublich. Wie jetzt der König darauf reagiert, ist wiederum sehr einleuchtend, das glaubt man sofort. Jesus erzählt weiter, da wurde der König zornig. Und schickte seine Heere, er ließ die Mörder umbringen und ihre Stadt niederbrennen. Also hier an der Stelle verstehen wir, dass er ausrastet, dass er jetzt endlich mal zulangt und mal richtig die Leute zur Rechenschaft ruft, völlig verständlich. Aber was jetzt in der Geschichte von Jesus folgt, ist wiederum völlig unglaublich. Er fährt weiter, dann sagte der König zu seinen Dienern, die Vorbereitungen zum Fest sind getroffen, aber die ladenden Gäste waren es nicht wert. Jetzt geht hinaus an die großen Straßen und ladet alle zur Hochzeit ein, die euch begegnen. Gott lädt also noch ein weiteres Mal zu seinem Fest ein. Es ist unglaublich, dass er das macht. Gibt es das denn wirklich im wirklichen Leben? Jesus sagt, jawohl, das gibt es, denn diese Geschichte ist eine Geschichte aus dem Alltag Gottes. Jesus beginnt diese Geschichte, dieses Gleichnis mit den Worten, das Reich Gottes ist wie ein König, der für seinen Sohn die Hochzeit ausrichtet. Also es geht darum, er möchte sagen, wisst ihr, Gott lädt alle Menschen zu sich in sein Reich ein. Gott ist wie dieser König, der beharrlich immer und immer wieder einlädt und er wünscht, dass alle Menschen diese Einladung einnehmen. Gott wartet auf jeden Menschen, auch auf jeden, der heute hier in diesem Saal sitzt. Gott wartet und lädt dich zu sich ein. Warum macht er das? Sein Grund ist einfach Liebe. Wir sehen hier in das Herz des himmlischen Vaters. Genauso ist Gott wie dieser König, so geduldig, so beharrlich. Immer wieder geht er dir nach und sagt, hey, ich will dich, ich lade dich ein. Genauso großzügig auch, dass er ein Fest ausrichtet. Er möchte uns wirklich den Tisch decken, uns ein Fest machen. Und genauso ist unser Gott auch wie dieser König, so verrückt vor Liebe. Das macht ja nur jemand, der uns wirklich liebt und so nachgehen uns immer wieder einzuladen. Ja, Gott ist verrückt vor Liebe zu dir und zu mir. Das ist eigentlich die Botschaft von dieser Geschichte von Jesus. Er lädt dich und mich ein zum Fest des Lebens. Manche stellen sich vor, wenn mich Gott einlädt, wenn ich Christ werden soll, wenn ich an Gott glauben soll, dann ist das ja irgendwie eine sehr, sehr langweilige, altbackene Sache. Ich muss Orgelmusik mögen, ich muss altbackene Lieder singen, ich muss irgendwie Bibelverse auswendig lernen, ich muss auf harten Kirchenbänken sitzen oder was wir auch immer für ein Bild haben. Und hier sagt eben Jesus, es ist ganz anders. Gott lädt dich ein zum Fest des Lebens. Zum Fest des Lebens. Und in diesem Bild steckt alles drin, was er uns sagen möchte. Bei einem Fest, worum geht es beim Fest? Es geht zuallererst um Gemeinschaft. Gott will Gemeinschaft zu dir, mit dir. Er möchte, dass du mit ihm am Tisch sitzt, dass er miteinander redet, dass du lebst, dass du Freude hast. Guckt euch mal an, wenn ihr beim Hochzeitsfest sitzt, da geschieht genau, dass man redet, man freut sich, man lacht. Er lädt dich eigentlich ein zum Fest des Lebens. Es ist überhaupt gar nichts Altbackenes, Trockenes. Es ist etwas Wunderbares. Und er hat den Tisch für dich gedeckt. ein gemästeter Ochse und da gibt es Wein und so weiter. Also das ist ja auch ein Bild, dass Gott sagt, ich habe eigentlich alles, was du dir vorstellen kannst für dein Leben, schon parat. Ich will dich versorgen mit allem, was du zum Leben brauchst. Jesus hat es mal so gesagt, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Wasser des Lebens. Wenn ihr zu mir kommt, bekommt ihr alles das, was ihr braucht. Ihr werdet nie mehr Hunger oder Durst nach Leben haben, denn ich bin das Leben. Gott lädt uns ein zum Fest des Lebens. Es ist wirklich unglaublich und eigentlich auch unverschämt, dass die Leute in der Geschichte das einfach so glattweg ablehnen. Aber ich glaube, so sind wir Menschen. Was sonst keinem einfallen würde, das haben wir drauf. Wenn Gott uns einlädt, zeigen wir ihm die kalte Schulter. Dabei hat er seine Einladung an uns schon mehrmals versandt, sogar schriftlich. Er hat uns schriftlich wie ein Liebesbrief in die Hand gegeben, wo du fast auf jeder Seite lesen kannst, wie sehr Gott dich liebt und wie sehr er dich einlädt und dass er dich bei sich haben möchte. Er lädt dich ein, an ihn zu glauben. Also zum Beispiel im Jeremia 31 steht, ich habe dich schon immer geliebt, sagt er da. Ich habe dich schon immer geliebt. Und das will man fast gar nicht glauben, gell? Und mancher sagt sich, was ist an mir schon so Besonderes dran, Liebeswertes? Aber es ist kein Märchen, es ist wahr. Es ist unglaublich, Gott liebt dich so, wie du bist. Und er sehnt sich nach dir jeden Augenblick. Es ist unglaublich und wahr. Die Geschichte, die ich am Anfang erzählt habe, ist ja auch unglaublich, aber sie ist nicht wahr gewesen. Ich dachte, ich muss das mal auflösen. Ja? Kann man drüber lachen, aber dass Gott dich lieb hat, ist wahr. Und wisst ihr, damit da niemand von uns noch in Zweifel kommt, hat es Gott nicht nur schriftlich niedergehalten, sondern er hat ja seinen eigenen Sohn Jesus Christus hier zu uns auf diese Welt geschickt. Er ist selber in Jesus zu uns gekommen und hat jedem Menschen seine Liebe gezeigt. Es war so überzeugend, so entwaffnend. Er hat jeden Menschen, ausnahmslos jeden, in sein Herz geschlossen. Und er hat sogar für uns das Äußerste gewagt, wie wir gesungen haben. Er hat sein Leben gelassen für dich und für mich. Damit alles das, was uns von Gott drängt, uns trennt, unsere Schuld, unsere Schlechtigkeit, weggenommen wird. Dass wir uns an den Tisch in die Gemeinschaft mit Gott setzen können, das war der Grund. Wenn du wissen willst, ob Jesus dich lieb hat, dann musst du einfach auf Jesus sehen. Er hat dich so lieb, dass er selbst das Leben seines geliebten Sohnes für dich geopfert hat. So sehr hat Gott dich lieb. Hier diese Leute in der Geschichte, die schlagen die Einladung aus. Sie gehen ihren Geschäften nach, sie sind sehr arbeitsam, sie tun alles gute Sachen, aber sie kommen nicht. Und das scheint mir, als wäre das heute noch genauso. Die Leute heute, würde ich mal sagen, sind keine saftigen Atheisten, kämpferische Atheisten, die sagen, wir sind überzeugt, dass es keinen Gott gibt, sondern ich glaube, wir sind alle eben einfach sehr, sehr geschäftig. Wir haben unser Programm, unsere Arbeit, unsere Termine, wir haben immer was los und wir kommen kaum auf den Gedanken, mal drüber nachzudenken, wozu wir eigentlich auf dieser Erde sind. Wir haben uns noch gar nicht so groß Gedanken gemacht, warum, ob es da nicht einen Gott gibt, der uns das Leben gegeben hat und der uns vielleicht in der Beziehung mit sich haben möchte. Der sich was gedacht hat für unser Leben. Wir sind eher so desinteressiert, belanglos. Wir ignorieren die Einladung oder hören sie gar nicht. Sie wollten nicht kommen, sagt Jesus. Sie wollten nicht. Menschen sagen schnell, ich kann nicht zu Gott kommen, ich bin zu geschäftig. Ich bin zu aufgeklärt, ich bin zu verliebt oder was auch, oder zu jung, kann ich später mal machen. Aber ich glaube, dass jeder von uns glauben kann. Denn Gott hat auch dir die Sehnsucht nach Gott in dein Herz schon gegeben. Du bist sein Kind und das spürst du im Tiefsten. Glauben kann jeder, man muss es nur wollen. Diese Leute wollten nicht. Und was jetzt noch kommt, ist eben, dass Gott uns liebt und zu sich einlädt, ohne Vorbedingungen. Gott will wirklich alle, wirklich alle. Hier hat Jesus gesagt, dass der König sagt, geht auf die Straßen, ladet alle, müsst fast unterstreichen, ladet alle zur Hochzeit ein, die euch begegnen. Und dann sind sie gekommen. Das waren Männer und Frauen, junge, alte Leute mit idealen Body-Index, schlanke, kräftigere Leute, die was erreicht hatten im Leben, absolute Versager. Also es waren praktisch alle Ausländer und echte Schweizer, es waren alle dabei. Alle. Die haben alle angeschleppt. Und dann sagt der König, und die Diener gingen auf die Straßen und brachten alle mit, die sie fanden, also wirklich alle, und schlechte und gute Leute. So wurde der Hochzeitssaal schließlich voll. Das ist noch bemerkenswert, dass sie gute und auch schlechte anschleppen. Das heißt, bei Gott muss man nicht einmal moralisch ganz einwandfrei sein. Das ist für ihn gar nicht interessant, ob du moralisch perfekt lebst oder wie dein Bildungsstand ist. Es ist eigentlich für Jesus gar kein Thema. Gott will alle. Und das finde ich sehr bemerkenswert. Wir denken ja manchmal, es gibt ja viele Gründe, warum Gott mich vielleicht nicht will. Ich habe einen miesen Charakter. Ich weiß zu wenig über Gott. Ich bin vielleicht zu wenig intelligent. Ich bin zu unwürdig, zu schlecht. Ich habe nichts vorzuweisen, was Gott jetzt begeistern könnte an mir. Und hier in dieser Geschichte macht Jesus deutlich, das kannst du alles vergessen, das will Gott gar nicht. Es gibt keine Vorbedingungen. Gott will wirklich alle. Es gibt auch keine Aufnahmeprüfung. Es gibt ja manchmal Leute, die sagen, ja, also das mit dem Glauben, die ganzen Gebote dann halten, du sollst sogar deine Feinde lieben und alles das, also was dann Gott alles erwartet, das kann ich gar nicht leisten. Ich bin dazu nicht fähig, ich würde glatt durch die Prüfung fallen. Deswegen kann ich nicht glauben, kein Christ werden. Und das ist auch so ein Missverständnis. Ich denke eben, dass man zum Christsein keine Aufnahmeprüfung braucht. Man kann sich zum Christsein nicht qualifizieren. Man wird nicht Christ, indem man etwas für Gott tut, sondern indem Gott etwas für dich tut. Und du wirst auch nicht Christ, indem du etwas Besonderes aus dir machst, zum Beispiel ein besonders guter Mensch wirst, sondern du wirst Christ, weil Gott etwas aus dir macht. Er möchte aus dir ein Kind Gottes machen. Und das ist jetzt auch gerade noch ein wichtiges Stichwort. Ein Kind Gottes, wie kann man das werden? Jesus hat Kinder als Vorbild uns Erwachsenen hingestellt, als Vorbild zum Glauben. Kinder können ja eigentlich gar nichts, was wir Erwachsenen schon so können. Sie können aber eine Sache besser als wir Erwachsenen, nämlich Liebe genießen und annehmen. Die können gar nichts machen, dass ihr Vater sie liebt oder so, sondern sie lassen sich einfach vom Vater lieben und die saugen die Liebe des Vaters auf wie ein Schwamm. Jede Liebkosung, jedes Streicheln, jedes gute Wort saugen die Kinder auf. Und in diesem Klima der Liebe, des Angenommenseins wachsen sie auf und können irgendwann sagen, ich bin ein Kind, das geliebt ist von seinem Vater. Ich bin ein Kind Gottes, könnte man sagen. Also es braucht keine Vorbedingung, sondern wir sollen auf die Kinder schauen und einfach die Einladung annehmen. Es braucht keine Vorbedingung. Gott liebt dich, Gott will dich, Gott wartet auf dich. Komm einfach. Jetzt gibt es ja Leute, die dieses Angebot falsch verstehen und statt beschämt und dankbar das anzunehmen, werden sie unverschämt. Die sagen dann, ah, das ist ja fantastisch, Gott liebt mich. Ich kann ohne Vorbedingung kommen, ich kann als Sünder kommen, Gott nimmt mich an und ich muss auch gar nichts in meinem Leben ändern und wenn ich sündige und ich kann den Leuten ja weiter auf die Ketten gehen und auf den Keks gehen, wie bisher, ich kann meine Eltern schikanieren, ich kann lügen, ich kann fremdgehen und da kann ich ja einfach zu Gott kommen und er vergibt mir, er liebt mich ja, ich muss ja gar nichts ändern in meinem Leben, das gibt's. Und für diese Leute hat Jesus diese Geschichte jetzt noch weiter erzählt. Dritter Teil. Als der König kam, um sich seine Gäste anzusehen, entdeckte er einen, der nicht festlich gekleidet war. Er sprach ihn an. Wie bist denn du hier hereingekommen? Du bist ja gar nicht festlich angezogen. Der Mann hatte keine Entschuldigung. Da befahl der König seinen Dienern, bindet ihm Hände und Füße und werft ihn hinaus in die Dunkelheit, wo es nichts als Jammern und Zähneknirschen gibt. Kriegt ihr das zusammen? Zuerst haben wir gelesen, Gott will alle haben, ohne Vorbedingung. Jeder ist willkommen und da wird jeder von der Straße reingeholt. Und jetzt wird dieser eine Mann wieder rausgekickt, nur weil er kein richtiges Festgewand anhat. Woher sollte der denn eigentlich sein Festgewand bekommen? Er sollte es eigentlich von dem König bekommen. Jetzt ist eine Sache, die müsst ihr wissen, wenn in der Antike, wo diese Geschichte spielt, ein König einlud zu einem Hochzeitsfest, dann gehörte das dazu, dass jeder Gast am Eingang, wenn er kam, empfangen wurde und dann bekam er ein Festgewand überreicht. Das konnte er sich anziehen für dieses Fest. Das ist so ähnlich, wie wenn du zu Besuch von Freunden gehst, kriegst am Eingang gerade deine Hausschuhe angezogen, damit du mit deinen Profilsohlen den Teppich nicht versaust. Gell? Und so haben die alle ein Festgewand gehabt und dieser eine eben nicht. Das heißt, Gott verlangt von keinem von uns, dass wir sündlos, perfekt oder was weiß ich, zu Gott kommen. Er verlangt von keinem von uns, dass wir eine weiße Weste haben und dann erst kommen. Gar nichts. Wir können als Sünder zu Gott kommen. Wir sind alle herzlich willkommen bei ihm, auch als Sünder. Wir können so kommen, wie wir sind. Aber Gott möchte, dass wir nicht so bleiben, wie wir sind. Und das symbolisiert eigentlich dieses Gewand, dieses Festgewand. Gott erwartet, wenn wir die Einladung annehmen, dass wir dann mit all den Dingen, mit unserer schmutzigen Weste, sage ich mal, zu ihm kommen und sagen, Jesus, da bin ich. Ich habe so vieles versaut, so vieles ist schräg in meinem Leben. Ich habe so viel Schlechtes gemacht, ich habe einen miesen Charakter. Es tut mir leid und ich bitte dich wirklich um Vergebung. Und ich möchte, dass du mein Leben neu machst. Versteht ihr? Es ist wie eine Chance drin in diesem Teil der Geschichte, dass Jesus uns verklickern möchte. Wir haben bei Gott, wenn wir die Einladung annehmen, die Chance, dass wir endlich mal neu starten können. Gott macht dein Leben komplett neu. Ich möchte euch das so demonstrieren und ihr habt euch schon gefragt, warum hat er eigentlich diesen Kittel an? Jemand hat gesagt, das ist stylisch. Eigentlich wollte ich wollte damit eigentlich nur demonstrieren, wie eine Weste, die nicht ganz sauber ist. Wir können so, wie wir sind, zu Gott kommen. Aber wenn wir kommen, dann möchte Gott, dass wir eigentlich unsere schmutzige Weste ablegen und sagen, Jesus, guck mal, ich habe einen miesen Charakter, ich habe vieles angestellt, das Schuld in meinem Leben, mir fehlt doch die Perspektive, ich habe viele Probleme, ich weiß nicht, wie ich mit meiner Sucht umgehen soll, ich habe auch gar keine Idee, wozu ich auf dieser Welt bin, ich möchte das dir einfach alles hinlegen, ich bitte dich um Vergebung. Und ich bitte dich, dass du mir ein ganz neue Chance gibst, ein neues Gewand. Und dieses Gewand steht eigentlich für ein neues Leben, was Gott dir schenkt. Mit der Bitte verbunden, Herr, gib, dass ich dir ähnlich werde. Ich möchte gern lieben können wie du, barmherzig sein wie du. Ich möchte gern von dir erfahren, was hast du mit meinem Leben vor, wozu hast du mich geschaffen? Ich brauche diese Perspektive. Ich brauche deine Hilfe, von meiner Sucht loszukommen. Ich bitte dich, dass du mir deine Kraft gibst. Ich bitte dich, dass du mir meine Schuld vergibst, mir ein reines Herz gibst. Und das sagt Jesus, und das alles möchte ich dir schenken, wenn du zu mir kommst. Versteht ihr? Wir sollen das alte Leben, wo wir gemacht haben, was uns gerade so eingefallen ist, wo wir uns haben gehen lassen nach Strich und Faden, eintauschen gegen ein neues Leben, was Gott uns schenkt. Wir sollen uns vergeben lassen, uns neu herstellen lassen. Und Christus verspricht uns, uns seinen Geist zu geben in diesem Moment, wo wir kommen und ihm unser altes Gewand geben. Und er möchte aus uns durch seinen Geist den Menschen machen, so wie er uns gedacht hatte. Jesus ähnlich. Ich war 15 Jahre alt, als ich das verstanden habe. Als ich verstanden habe, Jesus ähnlich. Du lädst mich ein, du willst mir auch ein neues Leben schenken. Ich brauche dich und deine Vergebung. Ich komme jetzt zu dir. Und dann habe ich damals mit dem Pastor folgendes Gebet gesprochen, um zu Jesus zu kommen. Ich habe gebetet, Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Ich ich habe gegen dich gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir jetzt mein Leben mit Leib, Seele und Geist, mit Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft. Übernimm du die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Das war der Start. Ich weiß nicht, ob für dich jetzt der Moment da ist, wo du zu Gott schon kommen sollst, aber ich will dir sagen, Gott wartet. Und wenn du es ihm sagen möchtest, kannst du es mit so einem Gebet machen. Wir werden nach dem Gottesdienst hier an den Tischen stehen, ich, aber auch meine Frau und noch andere Männer und Frauen. Und wir sind parat, dass du kommst. Wir geben dir so ein Gebet. Wir helfen dir, die Einladung Gottes anzunehmen, dein altes Gewand abzulegen und mit Christus zu starten. Du bist herzlich willkommen und eingeladen von Gott. Er liebt dich. Er wartet auf dich. Habt ihr das verstanden? Ich habe jetzt noch einen zweiten Teil meiner Botschaft. Der geht aber noch ganz kurz. Ich habe nämlich gemerkt, dass in dieser Geschichte von Jesus auch noch eine Botschaft enthalten ist für uns als Chille, als FEG Murten. Die Musiker kommen jetzt hoch, die wollen das noch musikalisch untermalen, weil es besonders wichtig ist. Wir nennen uns die Kirche von Jesus. Und ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, wenn wir uns schon die Kirche von Jesus nennen, dann müssen wir auch die gleiche Haltung wie Jesus haben. Die gleiche Haltung wie Gott in diesem Gleichnis, in dieser Geschichte, dass alle Menschen willkommen sind. In dieser Haltung von diesem König, von Gott, sind zwei Sachen uns mitgegeben, die müssen wir bedenken und verinnerlichen. Das erste, ich sehe bei diesem König eine heilige Unzufriedenheit, und das zweite, bedingungslose Liebe. Die heilige Unzufriedenheit, der König lässt nicht locker, bis sein Festsaal voll ist mit seinen geliebten Menschen. Es macht ihn unruhig, solange noch Stühle frei sind, versteht ihr? Ich wünschte mir, dass wir als FEG wieder neu diese heilige Unzufriedenheit haben. Dass wir noch so viele Plätze frei haben. Dass in den anderen Kirchen hier in der Region auch so viele leere Plätze sind, Sonntag für Sonntag. Dass so viele Menschen in der Region gar keine Ahnung haben, was das Evangelium bedeutet. Und dass Gott sie einlädt und auf sie wartet. Es muss uns unruhig machen. Es muss uns unruhig machen. Christus möchte, dass wir, genau wie er, als Diener losziehen und die Menschen einladen. Sie haben falsche Vorstellungen oft von Kirche und von Glauben. Lasst sie einfach erfahren, Gott hat euch lieb, er wartet auf euch, ladet sie ein. Seht, wir haben noch viel Platz. Am Ausgang könnt ihr euch Flyer mitnehmen vom Abendgottesdienst. Bringt am nächsten Sonntag und dann übernächsten Sonntag Leute mit. Ich wünschte mir, dass jeder von euch fast so ein T-Shirt trägt, wo drauf steht, willkommen. Ich wünschte mir, ich träume von einer Kirche, wo riesengroße Transparente von allen Seiten sind. Du bist herzlich willkommen. Gott wartet. Er sehnt sich nach dir. Ohne Vorbedingungen. Sei herzlich willkommen. Und das Zweite, was wir von Gott sehen, ist diese bedingungslose Liebe. Oh, die kommt euch entgegen. In manchen Kirchen und manchmal auch bei uns haben wir so eigenartige Vorbedingungen. Wir sagen, du bist bei uns herzlich willkommen, aber du musst ungefähr so sein wie wir. Du musst in gewisser Weise für uns liebenswert sein oder attraktiv. Du musst in deiner Weltanschauung kompatibel sein mit uns. Wir haben verschiedene Sachen, die wir unausgesprochen in uns haben und deshalb manchen Leuten gegenüber ablehnend sind. Seht ihr, Jesus hatte in seinem Gefolge so viele Menschen, die hätten wir nie bei uns in die Kirche reingelassen. Huren, Gangster, richtige Betrüger, viele Frauen, arme Leute, kranke Leute, behinderte Leute, auch Kinder, die haben damals gar nicht viel Wert gehabt. Aber Jesus war es wichtig, alle sind willkommen. Und er hat gesagt, gerade diese Leute, die sind krank, benachteiligt. Sie brauchen einen Arzt, deswegen sind sie wichtig. Ich will alle Menschen. Ich habe eine Vision von Kirche, wo wir nicht nur ein frommer Exklusivclub sind, wo die willkommen sind, die uns passen, sondern wo alle willkommen sind, die Jesus möchte. Und das sind alle. Ich möchte euch noch ein Bild zeigen von einem Mann. Er ist am ganzen Körper tätowiert. Rocky ist sein Name. Sein richtiger Name ist aber Gerhard Bauer. Er hat in Hamburg gelebt. Er war in der Vorband von diesem Rockstar, der heute noch lebt, Udo Lindenberg. Und er hat auf der Straße in Hamburg junge Leute getroffen. Die haben ihn eingeladen. Und er war irgendwie berührt von den jungen Leuten, hat gemerkt, dass die irgendwie Liebe in sich haben. Und dann ist er in ihre Kirche gegangen. Wie könnt ihr euch vorstellen, wie die Leute am Eingang das Welcome-Team reagiert haben? Wie hätten wir wohl reagiert, wenn er zu uns gekommen wäre, in der Aufmachung? Und in dieser Kirche, in dieser Baptistengemeinde in Hamburg, haben die Leute diesen Mann mit ganz großer Liebe und Herzlichkeit aufgenommen. Er selber hat berichtet, ich habe überhaupt nichts gespürt, dass die Leute komisch gucken, Vorbehalte haben, irgendwie mich ablehnend betrachten, sondern sie haben mich von Anfang an spüren lassen, du bist herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Gott liebt dich. Er hat gespürt, dass in dieser Kirche Jesus lebt und dass dieser Jesus mich liebt und mein Leben neu macht. Und da hat er sich taufen lassen. Ich möchte, dass wir wie eine innere Verpflichtung eingehen, wenn wir so einen Abendgottesdienst jetzt gestartet haben, dass jeder, der kommt, von uns mit dieser Herzlichkeit, dieser weit offenen Tür Gottes empfangen wird, dass wir sagen können, welcome home, schön bist du da, wir beten für dich, wir freuen uns, dass du da bist. Ich möchte, dass wir zusammen beten. Jesus, wir sind beschämt darüber, dass du einfach so ohne Vorbedingungen jeden von uns möchtest, auch mich. Wir danken dir dafür, Herr, dass du alles das, was in unserem Leben schräg war, wirklich weggenommen hast. Du bist dafür gestorben, aus Liebe. Ich möchte dich bitten, Herr, dass niemand von uns deine Einladung ausschlägt, sondern dass wir kommen. Und ich bitte dich für uns als Kirche, gib uns diese Herzlichkeit, gib uns deine Art, dass auch unter uns jeder herzlich willkommen ist. Amen.